Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
Bevor es losgeht mit der Folge zu den Hackern, noch eine Bitte. Wir würden gerne von euch hören, was euch an NZZ-Akzent gefällt und was wir noch besser machen können. Es wäre toll, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmen könntet, um eine Umfrage auszufüllen. Den Link dahin findet ihr in den Shownotes. NZZ-Akzent. Noch vor wenigen Jahren, 2022 war das, lief es für die Hackergruppe Lockbit wie am Schnürchen.
A Russian-affiliated ransomware group called Lockbit reportedly claimed the California Department of Finance.
Sie attackiert das kalifornische Finanzdepartement. Sie attackiert ein Spital in Frankreich.
Les hackers demandent une rançon de 10 millions.
Several internal phone lines and web pages went down.
Und dann noch ein Spital, diesmal in Kanada. Alle diese Institutionen wurden von der Erpresserbande Lockbit gehackt. Die Daten der Institutionen wurden verschlüsselt und sie mussten für die Rückgabe tief in die Taschen greifen. Und wer nicht zahlen wollte, dem drohten die Hacker mit der Veröffentlichung der Daten, was ja gerade für Spitäler ja ziemlich heikel ist. Joya, Spitäler, öffentliche Institutionen, große Fälle.
Ja, richtig, da hat's große Namen dabei. Ich muss auch sagen, echt Spitäler zu hacken, das ist ja echt richtig daneben, das gefährdet Menschenleben.
Ja, das ist so.
Also es ist massiv, das hat echt Auswirkungen auf das Leben von vielen Menschen. Aber auch sonstige Hacks können ja echt schlimme Konsequenzen haben. Also auch Unternehmen sind da unter Umständen existenziell betroffen. Und Lockbit war leider echt sehr aktiv. Also 2022 und 2023 war Lockbit weltweit die am häufigsten benutzte Ransomware-Variante.
Also Ransomware heißt die Schadsoftware.
Die Schadsoftware, genau. Ja. Und das bedeutet auch, dass die Gang wirklich Tausende von Unternehmen gehackt und erpresst hat. Und das kostet die Hunderte von Millionen von Dollar. Jedenfalls schien die Polizei lange hilflos. Die Hacker waren irgendwie immer einen Schritt voraus.
Jahrelang war die Erpresserbande Lockbit nicht zu fassen. Für die Ermittler war damit klar, sie müssen sich in der Fahndung etwas Neues einfallen lassen, sagt Technologieredaktorin Joya da Silva. Ich bin David Vogel. Joya, was macht Lockbit denn so gut, so überlegen, dass die quasi die Nummer eins sind?
Mehrere Dinge. Zum einen hatte Lockbit einfach ein sehr gutes Schadprogramm. Also diese Ransomware, die Daten von Opferunternehmen besonders schnell und effizient verschlüsselt, die ist schon sehr gut. Dazu muss man wissen, was Ransomware eigentlich ist und wie das funktioniert. Oder also du hast ein Programm, so wie eine Software, die kannst du einem Opferunternehmen draufladen. Wie denn das genau passiert, gibt es unterschiedliche Wege, aber das verschlüsselt dann eigentlich die Daten auf den Servern von Unternehmen. Die kommen dann nicht mehr an ihre Produktionsdaten, E-Mails, was auch immer gerade erwischt wird sozusagen von der Verschlüsselungssoftware. Da ist dann einfach entweder eine komplette Sperre oder einen großen Zahlencode, da kommt man nicht mehr rein. Und die Erpresser, die können dann sagen so, okay, wir geben euch den Schlüssel zur Entschlüsselung dieser Daten, wenn ihr denn das Lösegeld bezahlt. Aber Lockbit hat noch einen zweiten Hebel zur Erpressung, indem sie sagen, hey, wenn ihr nicht bezahlt für den Schlüssel, dann werden wir die Daten, die wir vorher abgesaugt haben, als ihr es noch nicht wusstet, dass wir in euren Systemen hocken, dann werden wir diese Daten publizieren. So erleidet natürlich das Unternehmen einen großen Imageverlust.
Aber Hackgruppen gibt es ja verschiedene. Was macht denn Lockbit besonders gut in dieser Art, die du jetzt erklärt hast?
Also sie haben ein sehr gutes System der Arbeitsteilung. Sie haben eine Kerngruppe. Die entwickelt den IT-Code selber, also dieses eigentliche Schadprogramm wird dort programmiert. Aber die effektiven Angriffe auf Unternehmen, die führen eigentlich Geschäftspartner durch sogenannte Affiliates. Das heißt, die Kerngruppe, die kann ein Produkt entwickeln, das so einfach und so benutzerfreundlich ist, dass die Affiliates selbst gar nicht mehr so viel technisches Wissen brauchen. Also so werden eigentlich Cyberangriffe für Affiliates relativ einfach, ein bisschen ein Kinderspiel, sagt man schon fast. Und dann dazu kommt noch ein sehr interessantes Geschäftsmodell.
Was für eins?
Also Lockbit ließ es zu, dass die Affiliates das erpresste Geld direkt von den Opferunternehmen erhielt. Mhm. Dazu muss man wissen, dass viele Ransomware-Gruppen das anders lösten. Also die Zentralgruppe sackt normalerweise das Geld ein und verteilt es danach an die Affiliates, die Geschäftspartner. Aber Lockbit machte das anders und damit war die Bande auch besonders attraktiv für Affiliates, weil sie dann wussten, dass sie Geld erhalten würden und nicht um ihre Anteile geprellt werden konnten. So. Das war ein einzigartiges System und sehr clever.
Okay, also das war wie so eine Art Freundschaftsdeal. Ihr kriegt das Geld und ihr werdet uns nachher bezahlen, was man eigentlich unter Kriminellen ja uns sonst nicht so oft macht.
Genau, das sind halt alle Kriminellen, oder? Die müssen sich sehr gut überlegen, wem sie vertrauen und mit wem sie zusammenarbeiten. Genau.
Okay. Die Beispiele, die wir gerade am Anfang gehört haben, sind aus dem Jahre 2022. Du hast auch 2023 erwähnt. Also ziemlich lange und auch viel Geld, die sie erpresst haben. Was macht denn die Polizei?
Ja, die bildet ein internationales Ermittlungsteam und sie nennt dann den Kampf gegen Lockbit die Operation Kronos. Darin sind Länder vertreten, die Unternehmen haben, die von Lockbit betroffen waren, darunter auch die Schweiz, Deutschland, Niederlande, Frankreich, USA.
Okay.
Der zentrale Organisator von Operation Kronos war Europol und auch die britische National Crime Agency hatte eine Führungsrolle.
Also eine große Sache.
Eine sehr grosse Sache, eine grosse Kooperation, genau. Aber die Spuren der Hacker sind natürlich nur sehr schwer zurückverfolgbar. Mhm. Die Hacker sitzen ja meistens eben in Russland und Russland schützt die Täter, indem das Land halt Rechtshilfegesuche ablehnt. Aber die Polizei war trotzdem nicht machtlos. Man muss sich vorstellen, oder bei jedem Hack sammelt sie Anhaltspunkte. Also wenn du dir vorstellst, ein Unternehmen wird gehackt und dann geben die Hacker ja eine Adresse für einen Bitcoin-Wallet an, also dort, wo das Erpressergeld hingeschickt werden soll. Das ist ja eine Spur. Und die Polizei sammelt so viele Spuren wie möglich. Sie versucht auch die IP-Adressen zu ermitteln, also die Verbindung, die Hacker ins Internet wählen. Natürlich verschleiern die Hacker diese Verbindung mit einem VPN, aber stell dir mal vor, eigentlich muss der Hacker nur ein einziges Mal vergessen, den VPN einzuschalten und schon haben die Ermittler eigentlich eine Spur. Und nach ist das tatsächlich gelungen. Viele Ermittlungen gegen Hacker führen ja eigentlich zu nichts, aber im Fall von Lockbit gelang der Schlag und zwar im Februar 2024.
The FBI and international law enforcement agencies have arrested and indicted two Russian nationals tied to the notorious ransomware group known as Lockbit.
Das war dann echt eine Sensation in der Geschichte der Cybercrime-Bekämpfung. Da gelang es der Polizei sogar, drei Affiliates festzunehmen. In der Ukraine wurde ein Vater und ein Sohn festgenommen und in Polen ein 38-jähriger Mann.
Wir hören es im Hintergrund, ein Video von der Festnahme, eindrücklich, wie da der Mann da in Jeans und blauer Jacke abgeführt wird.
Absolut, da sieht man auch die Handys und den Laptop, die da versiegelt werden in so Plastiktüten. Ganz spannend finde ich auch die Szene, wo man sieht, wie in die Wohnung des Täters so ein bisschen ist. Zufälligerweise liegen da Plüschtiere und Malstifte herum. Ich denke, damit will die Polizei auch eine Botschaft an andere Hacker senden. Also, hey, ihr seid im Fall nirgends mehr sicher, nicht einmal bei euch daheim.
Also es wird jetzt wie ein bisschen persönlich.
Ja, richtig, jetzt wird es persönlich und vor allem wird es auch psychologisch. Und die Ermittler denken sich echt ein ganzes Drehbuch aus, um die Kriminellen so psychologisch so stark zu verunsichern wie möglich. Und das ist dann im Rückblick natürlich auch der Anfang vom großen Abstieg dieser Verbrecherbande.
Wir sind gleich zurück.
Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwise begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
Also, die Ermittler setzen auf Psychologie, um Lockbit zu verunsichern. Wie machen Sie das, Joya?
Sie denken sich mehrere spannende Aktionen aus, die eben genau auf diese Psychologie der Täter einwirkt, aber auch auf die Öffentlichkeit im grösseren Sinne. Und zwar übernehmen die Ermittler die Kontrolle über die Darknet-Seite von Lockbit. Sie schreiben da, the site is now under control of law enforcement und machen da das Logo drauf vom FBI und dem NCA und den anderen Strafverfolgungsbehörden. Sie schreiben die Affiliates auch persönlich an über das interne Lockbit-System, also es gelingt ihnen dort einzudringen und jedem Affiliate eine persönliche Nachricht zu schicken.
Was schreiben Sie da?
Sie schreiben, hey, wir haben jetzt eure Nutzernamen und IP-Adressen. Mhm. Wir sind euch auf der Spur sozusagen. Und schließlich leiten Sie Besucher der Lockbit-Seite auf eine andere Seite um. Sie kreieren sozusagen eine neue Lockbit-Seite im Darknet. Mhm. Und dort publizieren Sie Haftbefehle und Ankündigungen von Sanktionen gegen die Hacker. Und zwar dann interessanterweise auch im Design von Lockbit, also mit der gleichen Farbe und der gleichen Schriftart, wie Lockbit verwendet hatte. Mhm. Und das dann auch nicht alles auf einmal, sondern über mehrere Tage hinweg.
Mhm. Und was ist das Ziel aber dieser Signale?
Also das Ziel ist, dass die Kriminellen wissen, dass die Polizei hinter ihnen her ist. Sie sollen eingeschüchtert werden und sie sollen Tag für Tag merken, ah, da ist jemand, der schaut mir über die Schulter.
Wir sprechen da ja über den Zeitraum ungefähr Frühjahr 2024. Mhm. Was passiert dann in diesen Tagen, als dieser Psychokrieg da voll am Laufen ist?
Es gibt einen weiteren ganz grossen Schlag gegen Lockbit, und zwar spezifisch gegen den Anführer.
Stimmt, über den haben wir noch gar nicht.
Ja, genau. Es gibt so eine Zentralperson von Lockbit, der ist eigentlich bis jetzt im Internet nur bekannt als Lockbit Sub. Und die Polizei macht auf der Darknet-Seite eine Ankündigung, und zwar sagen sie, wir wissen, wer der ist. Also wir wissen, wie der Lockbit Sub im echten Leben mit echtem Namen heißt.
That's it. Also sie sagen nicht, wer ist, sondern sie sagen nur, wir wissen es.
Ja, genau.
Spannend.
Genau, in dieser Ankündigung, lustigerweise, machen sie noch ein Cat-Meme rein, also so das Bild einer kleinen Katze. Mhm. Das hat auch zum Ziel, den Affiliates zu zeigen, so hey, wir sind tatsächlich im System drin, weil Lockbit Sub ist sehr bekannt für diese Cat-Memes. Jeder weiß, wenn man mit dem kommuniziert, dann kommt immer mal wieder so eine Katze. Mhm. Und das soll den Affiliates halt einfach wieder mal zeigen, okay, die Ermittler haben Lockbit Sub tatsächlich ausspioniert. Jedenfalls muss man sich vorstellen, also Lockbit Sub, der ist ja immerhin einer der talentiertesten Cyberkriminellen der heutigen Zeit.
Und ja.
Der lässt das natürlich nicht einfach so auf sich sitzen.
Ja.
Der geht jetzt zum Gegenangriff über, der schaltet eine neue Darknet-Seite auf. Und dort gibt er zwar Fehler zu, also er sagt, er habe ein Update nicht installiert. Gleichzeitig behauptet er, er würde jetzt vermehrt amerikanische Regierungsseiten angreifen.
Und?
Ja, also das klappt nicht. Also er publiziert dann zwar in den folgenden Tagen immer wieder mal die Info, dass es neue Attacken gegeben habe, aber es stellt sich heraus, das stimmt gar nicht. Also entweder waren das alte Daten von alten Hacks oder er blufft einfach ganz allgemein von Daten, die er gar nicht hatte, also Hacks, mhm, die gar nicht erfolgreich waren.
Okay, also er ist wirklich im Bedrängnis, kann man sagen.
Er ist maximal im Bedrängnis, mhm, genau. Es ist dann aber für ihn eigentlich schon zu spät. We have unmasked the man behind Lockbit Sub. Weil am 7. Mai 2024 postet dann die Operation Kronos, also die Ermittler, auf der Lockbit-Seite seinen echten Namen. We have unmasked the man behind Lockbit Sub. Today we are announcing that Dmitry Horoshev, a Russian national, is charged in a 26-count indictment with committing and conspiring to commit Lockbit attacks. Dmitry Horoshev, er ist ein Russe, geboren 1993. Mhm. Kurz danach veröffentlicht dann ein Cybersicherheitsexperte von einem Privatunternehmen auch noch, wo er lebt, welche Geschäfte er hat, seine E-Mail-Adressen, seine, mhm, Telefonnummern.
Also eigentlich ein Super-GAU.
Absolut. Man muss sich vorstellen, für einen russischen Hacker ist es schon sehr unangenehm, wenn sein Name dann durch die Medien geistert.
Kann man ihn verhaften?
Nein, verhaften kann man ihn nicht. Eben, er lebt ja in Russland und Russland beantwortet ja keine Rechtshilfegesuche, wenn es um Cyberkriminalität geht. Mhm. Natürlich auch aus politischen Gründen. Aber verhaften kann man ihn nicht. Das Einzige, womit Strafverfolgungsbehörden ihn eigentlich bestrafen können, ist eben diese öffentliche Nennung.
Also, mhm, diese Sichtbarkeit.
Genau, die Sichtbarkeit. Oder man muss sich vorstellen, wenn jeder weiß, wie schädlich jetzt sein Einkommen ist, seine Nachbarn wissen das, seine Schulfreunde wissen das. Mhm. Das benachteiligt ihn im Alltag schon, es schränkt ihn auch ein. Natürlich, jetzt kann er natürlich auch nie mehr irgendwie in ein Flugzeug steigen und nach Dubai fahren für die Ferien oder, mhm, weiß doch auch nicht, vielleicht Honeymoon in Paris geht auch nicht mehr. New York wird er nie mit seinen eigenen Augen sehen. Sobald er irgendwo auftaucht, wird er, also im Westen auf jeden Fall, wird er natürlich sofort festgenommen.
Ja.
Und eigentlich muss er auch davon ausgehen, dass die westlichen Geheimdienste hinter ihm her sind.
Okay.
Also schon kein schönes Leben.
Was ist mit Lockbit selber? Also gibt es diese Gruppe noch? Gibt es die Schadsoftware noch?
Die Gruppe gibt es noch. Sie ist nach wie vor aktiv. Sie hat auch noch Hacks, aber sie, diese große Organisation mit diesen Dutzenden von Affiliates, die besteht nicht mehr. Also diese Arbeitsteilung, die man früher hatte, die ist nicht mehr so dominant wie früher. Und ich denke, das liegt schon daran, dass es der Polizei eben genau mit diesen psychologischen Mitteln gelungen ist, das Vertrauen zwischen Lockbit Sub, also dem Zentralorgan dieser Gruppe, und den Geschäftspartnern so weit zu zerstören, dass die Geschäftspartner einfach nie wissen können, ob da jetzt doch die Polizei mitliest, wenn sie irgendwas machen.
Also damit ist eigentlich dieser Mythos eines unantastbaren russischen Hackers ist jetzt mit ihm, mit Dmitri Khoroshev, eigentlich kaputt.
Ja, richtig, genau. Lange galt ja der russische Hacker als sozusagen nicht
fassbar.
Genau. Das ist jetzt bewiesen, das ist nicht der Fall natürlich. Man muss aber schon auch sagen, das war sehr aufwendig. Also da hat ein ganzes Netzwerk aus Polizeiermitteln zusammengearbeitet, um dieses Netzwerk von Kriminellen auch denen das Handwerk zu legen. Mhm. Das brauchte sehr viel Technik und Taktik und internationale Zusammenarbeit. Aber es zeigt schon auch, dass es durchaus möglich ist, wenn die Polizei genügend Ressourcen hat, dass man auch gegen Cybercrime erfolgreich vorgehen kann.
Vielen Dank, Joya.
Danke, David.
Das war unser Akzent mit Joya da Silva. Sie schreibt spannende Artikel zu den Themen Technologie und Cybersicherheit bei der NZZ. Schaut doch mal rein, löst ein Abo. nzz.ch/abo. Mein Name David Vogel. Bis bald.